Jana, sag mal, sagt dir Breitling etwas?
Wie kommst du jetzt darauf?
Du bist doch mal in Ötzi gefahren, oder?
Ja.
Ja, und was ist Breitling?
Ja, die Luxusuhren. Eine eigentlich sehr nette Frau von Breitling hatte mich im Ziel von Ötzi abgepasst und angesprochen und mir ihre Visitenkarte mitgegeben. Und dann habe ich dankend abgelehnt, zum Unverständnis meiner Eltern.
Ja, deine Mom hat es mir erzählt. Ich war übrigens mit deiner Mom und deinem Dad Abendessen und Frühstücken ohne dich. Und da hat sie ein paar Storys rausgehauen. Da hast du irgendwie Ötzi gefinisht und dann kam jemand, wollte dich, keine Ahnung, wahrscheinlich sponsern mit einer Breitling-Uhr. Du bist irgendwie zu deiner Mom hingegangen. Hey Mom, was ist Breitling? Du wusstest gar nicht, was es ist.
Das hätte sie so gern. Nee, wusste ich schon, aber wollte ich halt nicht.
Stellt euch einfach jetzt die Kisi vor mit so einer dicken, fetten Breitling am
Arm. Ja, ist ja im Radsport schon verbreitet, Luxusuhren zu tragen, zumindest im Profi-Radsport. Aber ich finde, für Ultracycling war das für mich irgendwie zu, damit ja, kann ich mich nicht identifizieren. Nee, nein.
Du meinst Philipp Patek bei Pogi und Vanderpool.
Exakt.
Die Dinger kosten irgendwie über 200.000 Euro.
Ja.
Weißt du, da sparen sie an jedem Gramm am Rad, aber wenn halt Philipp Patek sagt, naja, hier habt ihr ein paar Millionen, wenn ihr die Uhr tragt, dann tragen sie eine, was weiß ich, 500 Gramm Uhr.
Fühlt sich schon manchmal komisch an, mit so einem teuren Fahrrad in Rennen durch Orte zu fahren, wo das völlig ein fremdes Leben ist für die Menschen, die dort leben. Also da fühlt man sich schon sowieso manchmal wie ein Alien. So passt da für mich irgendwie
Breitling
nicht hin.
Dazu. Nee, machen wir nicht.
Aber ja, wie war es mit meinen Eltern?
Cool. Also, ich habe ja auch ein Interview mit deinem Dad gemacht und sind am späten Nachmittag dahin gefahren und haben ein Interview mit ihm gemacht und hat mir so ein paar Sachen gezeigt und eben auch ein bisschen was von ihm erzählt, was er so macht, wie das Familienleben so aussah mit euch. Auch super cool, dass er so offen war und da alles mitgemacht hat.
Bin ich ja gespannt, was er so ausgepackt hat. Werde ich auch erst im Film erfahren.
Ja, ich habe natürlich den Fokus auch auf ihn gehalten. Also, geht ja um euch, nicht um nur dich.
Ist gut so.
Deine Mom war dann am nächsten Morgen Bikepacken mit ihren Freundinnen. Die sind in den Europapark gefahren.
Ja, voll cool. Das war der 60. Geburtstag von einer Freundin von ihr und die hat sich gewünscht, dass sie mit dem Fahrrad zum Europapark fahren. Cool, oder?
Ja, voll. Und das war dann ziemlich lustig, weil an dem Tag alle so ihre Räder gepackt haben und alle losgefahren sind. Also
ja.
All Kesis on Tour.
Ja, ist total cool, dass wir alle, also ja auch mein Bruder, dass wir alle vier so leben auf unterschiedliche Art und Weise, aber alle lieben Fahrradfahren.
Das ist gut.
Ja.
Und dann sind wir ja schon zum Dead Ends and Cake gefahren, wovon wir heute ja nicht ausschließlich erzählen, oder?
Ich würde noch so ein bisschen gern ein Update geben zur Tour Divide, wo Bosoni Victor gerade krass rasiert. Jetzt hat er noch 380 Kilometer bis zum Ziel und hält den Streckenrekord bisher. Ich drücke ihm die Daumen, dass er da noch gut durchkommt. Und der bisherige Rekord lag ja bei Robin Gemperle, der letztes Jahr schon den bis dahin geltenden Rekord pulverisiert hat. Und jetzt finde ich total beeindruckend, wie Victor das macht. Ich habe ihm zwischendurch mal kurz auf WhatsApp geschrieben und er hat sogar geantwortet. Dann dachte ich, Junge, hängt der auch noch am Handy oder was?
Nichts zu tun.
Ich war überrascht, gestern lesen zu müssen, dass Lale Wilcox ihren Weltrekord abgebrochen hat, weil sie so sehr mit der Hitze zu kämpfen hatte und das auch gesundheitlich, glaube ich, ja, negative Folgen hatte. Und sie leidet ja sowieso unter Asthma und ich glaube, das war mit der Hitze, was sie geschrieben hat, sehr übel. Und irgendwie, dass ich das Video von ihr gesehen habe, das hat sie auch schon echt ziemlich fertig aus. Und ich muss fast, ich hatte fast ein bisschen Pipi in den Augen, als sie dann so gesagt hat, sorry Rue, also bei ihrer Frau sich entschuldigt hat, dass sie aufhören muss. Und irgendwie ist das richtig süß. Aber exciting News, sie hat mir darauf hingeschrieben, dass sie überlegt, zum Transcontinental Race zu kommen, falls sie noch einen Startplatz bekommt, weil sie ja jetzt quasi in Topform ist und ein Setup hat und hat sie noch 4 Wochen Zeit, sich zu erholen und die Route zu planen, dann wäre es schon ziemlich exciting.
Ja, dann weißt du auf jeden Fall, dass du wieder Konkurrenz hast.
Ja, ich meine, natürlich sind da viele starke Frauen, die Hélène Fromonty, die letztes Jahr das Transpyrénées gewonnen hat. Auf die freue ich mich auch, sie zu sehen. Wir nehmen schon die gleiche Fähre, wir haben schon ausgetauscht. Man weiß ja auch nie, welche Frauen noch so am Start sind. Oder wie die Larissa sich geschlagen hat inzwischen. Mit ihr bin ich ja zuletzt vor keine Ahnung, 10 Jahren nach Portugal geradelt und inzwischen hat die auch ein paar Rennen gemacht. Also ich freue mich auf jeden Fall, da viele coole Frauen zu sehen. Die Startliste ist jetzt online. Aber es wäre natürlich besonders cool, wenn auch Leil noch ein Highlight für ihre Saison hat, jetzt wo der Weltrekordversuch gescheitert ist und wenn wir uns dann in Trondheim wiedersehen. Genau, ich bin gespannt, ob das klappt.
Helene folgt mir seit gestern.
Sie hat gesagt, dass sie manchmal unseren Podcast hört, um Deutsch zu lernen.
Ah, sehr gut. Ich kenne noch zwei, die das machen.
Okay. Was auch witzig war, beim Dead in the Cake haben mir 2, 3 Leute während des Rennens zugerufen, dass sie uns gerade auf den Ohren haben.
So. Ja, das habe ich aber auch einmal gesagt bekommen. Also das ist krass. Ich dachte nicht, dass das so...
Auch mein Nachbar hat mich neulich angesprochen, den ich nicht mal kannte. Irgendwie, weißt du, mir geht es ja schon so mit Social Media, mit Instagram, aber da sehe ich immerhin, also da habe ich relativ regen Austausch ja auch über private Nachrichten und so und ich sehe irgendwie die Profile und so. Beim Podcast ist es noch einseitiger. Also ja, wir sehen ja die Zahlen, wie viele Leute die Folgen hören, aber es ist so super abstrakt und deswegen fühlt es sich, glaube ich, so total verrückt an, wenn sich diese reale Welt und die unsichtbare Podcast-Welt so berühren und jemand sagt im echten Leben, dass er oder sie den Podcast hört. Das ist total weirdes Gefühl.
Ja, total. Aber ich finde es immer wieder lustig. Und ich finde es auch immer ein bisschen lustig. Man weiß immer nicht, wenn man dann was erzählt, ob die Person das schon weiß.
So. Ja, in der Psychologie heißt es parasoziale Beziehung. Also ist natürlich irgendwie einseitig. Die Leute, die zuhören, kriegen ziemlich viel von uns mit oder wie mein Alltag so abläuft, was bei dir so abgeht und so weiter. Wir kriegen natürlich nichts von den ZuhörerInnen mit. Und deswegen könnte man das Gefühl haben, man kennt uns ziemlich gut. Aber umgekehrt ist es eben nicht der Fall. Und irgendwie ist es schön, irgendwie ein bisschen weird.
Ich mag das, dass immer so ein bisschen was in der Luft ist. Das ist eigentlich ganz witzig.
Ja.
Genau, also TCR. Wir haben auch am Wochenende 2-mal gesagt, oh, du hast die Startliste zugeschickt bekommen. Du hast mir nie gesagt, wer denn als Frau noch mitfährt.
Ich habe es dann tatsächlich mir auch erst im Zug nach Hause vom Dead Ends in Ruhe angeschaut. Ja.
Du mit deiner Ungeduld.
Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, habe ich da so, mit dem Dead Ends Wochenende war ich super, super viel los und ich habe dann auch dort die Zeit lieber verbracht, mich mit Menschen so auszutauschen und zu reden und so und nicht am Handy zu hängen.
Gab echt genug am Wochenende.
Ja.
Aber jetzt ganz kurz, bevor wir jetzt wieder ins Dead Ends reingehen, kannst du mir trotzdem sagen...
Also diese Liste ist mega unübersichtlich, die sind auch nicht sortiert oder so. Da stehen einfach 450 Namen gereiht in willkürlich drauf. Was für mich eine Überraschung war, ist, dass Robert Müller auch mitfährt. Der hat es, glaube ich, bisher ein bisschen geheim gehalten. Zumindest hatte ich mit ihm ab und zu hin und her geschrieben und er hat das nicht erwähnt. Bei den Männern ist natürlich auch Christoph Strasser wieder am Start und Robin Gemperle, das wird interessant. Mhm. Außerdem der Martin Moritz, der letztes Jahr 2. wurde. Ja, auf den freue ich mich auch wieder. Und bei den Frauen, ja, kenne ich ein paar Namen, habe ich wiedererkannt, aber... Ja, außer der Hélène kenne ich die alle nicht, zumindest nicht persönlich oder wir sind uns noch nie in einem anderen Rennen begegnet. Deswegen bin ich da einfach mal gespannt. Ja, ich werde die noch ein bisschen recherchieren, die Namen.
Beim Ultracycling ist auch interessant, da tauchen ab und zu Namen auf, die dann auf einmal richtig stark sind, finde ich. Also das ist total undurchsichtig. Also es ist kein Pogi, der immer alles gewinnt.
Ich meine, die gibt's auch.
Ja.
Ja.
Ja, Pogi räumt, tut es, schaue ich gar nicht an, weil Pogi erst bei 80 Kilometer angezogen, jetzt zieht er bei 8 Kilometer an. Eigentlich weißt du eh schon, was passiert. Okay, TCR, dann, was war los am Wochenende, Jana?
Ja, für uns beide exciting, oder? Also ich meine, du hattest Anfang des Jahres noch gesagt, dass du nicht weißt, ob du jemals wieder so eine Ultracycling-Doku machen willst und vor allem nicht mit mir, hattest du betont. Und dann hat dich irgendwas gekitzelt, als ich dir erzählt habe, dass ich meinem Papa zu Weihnachten einen Startplatz für Dead Ends in Cake zusammen mit mir geschenkt habe und es wird wieder einen Film geben. Und Falle, also Valentin Rapp und du haben... uns begleitet mit der Kamera, oder was heißt begleitet, ist vielleicht das falsche Wort. Über die Regeln müssen wir auch noch sprechen. Mhm. Ihr wart immer wieder an der Route und habt uns die Kamera ins Gesicht gehalten.
Oder aufs Fahrrad oder irgendwo anders hin.
Genau.
Ja, du hast recht. Am Anfang habe ich, also beziehungsweise die Krise war ja eigentlich schon letztes Jahr los, dass ich überhaupt generell nicht weiß, ob ich überhaupt noch irgendwie Doku-Filme machen will, weil ich fand es irgendwann so, I don't know, hat mir nichts mehr gegeben. Ich hatte das auch regelmäßig, als wir darüber geredet haben, dass wir mit deinem Dad die Doku machen, aber dann, als wir bei deinem Dad ankamen und das Interview-Setup aufgebaut haben, also den ersten Shot gemacht haben, ab da habe ich sofort gemerkt, oh, ich habe übel Bock. So, und das war ziemlich gut. Das ging auch das ganze Wochenende nicht weg. Und das war eine sehr, sehr, sehr schöne und auch wirklich fast schon beruhigende Erkenntnis, dass da wieder was brodelt.
Cool.
Ja. Und ja. Dead Ends in Cake. Du warst jetzt schon 5-mal da, beziehungsweise jetzt 6-mal. Und ich dachte immer so, ja, was hat die denn da? Was ist denn da? Und dann war ich jetzt selber da und ich verstehe vollkommen, warum man da die ganze Zeit hin will, jedes Jahr.
Also, ja, es fühlt sich jetzt schon jedes Jahr an wie Heimkommen oder wie eine Tradition. Es ist einfach ja, so unglaublich viel Liebe in diesem Event.
Das ist,
und es ist ganz besonders, ja.
Mit Abstand. Auch die, einfach alles toll. Domi ist auch ein super Typ. Also, kennst du so Menschen, wo du ankommst und du fühlst dich sofort willkommen, aber nicht so aufgedringlich willkommen. So. Also so, ich muss jetzt ein guter Gastgeber sein, sondern einfach so, man ist einfach willkommen, fertig.
Genau, ja, voll. Und ich meine, alles drumherum passt da einfach. Also wir sind bei ihm im Garten. Manche Leute schlafen bei ihm im Garten in der Hängematte, die anderen im Dachboden im Kutscherhaus. Das ist dieses ikonische gelb-rot getäfelte oder mit Holzlatten. Also die Fassade ist so hölzern, rot-gelb. Und das sieht schon von weitem so ikonisch aus. Vielleicht kennt ihr das von den Fotos. Und es ist ein super schöner Ort.
Mitten in St. Gallen.
Von dem man zu Fuß zu den Weihern zum Baden laufen kann, über ungefähr 200 steile Treppenstufen.
Da waren wir drin.
Ja, das war eines meiner Highlights. Und auch die Menschen, also die Leute, die mitfahren, sind super divers. 50 Frauen, Männer.
Das ist mir krass aufgefallen. Die Ratio, also vielleicht jetzt mal die Wahrnehmung aus dem Mann, wenn du auf solche Events gehst, da sind immer ein paar Frauen dabei. Da, beim Start war das so, dir kamen diese 50% Frauen deutlich mehr vor als 50% Frauen. Ich glaube, weil das zum ersten Mal so ist, dass es halt gleich viel ist und mehr Präsenz da ist. Und es war mega cool, dass man, oder beziehungsweise, dass man sich selber dabei erwischt, naja, irgendwas ist anders hier.
Ja, ist einfach schön. Ja, vielleicht cool. Macht das auch den Vibe aus.
Nicht nur, das ist eine ganz große Mischung.
Natürlich. Und das Coole ist, mit den 50% Frauen sind auch, ich glaube, 6 von 10 StarterInnen in der Top 10 sind 6. Wie viel weiblich? 6 weiblich.
Nee, 4. Nee, 6.
Auf jeden Fall
nearly 50%.
Ja, das heißt, die sind auch über die Rangliste am Ende hinweg ziemlich gleich verteilt über die Geschlechter und das ist schon ziemlich cool. Das heißt, mehr Frauen heißt auch mehr starke Frauen. Und ich habe schon mal ich habe mal ein Interview gegeben für ein ORF und dann habe ich genau davon erzählt, weil der Domi macht es eben so, dass 50% der Stadtplätze einfach an Frauen verlost werden und 50% der Stadtplätze an Männer. Und dann habe ich halt vorgeschlagen, dass das ja auch beim Ötzi eine super Idee wäre, um halt Frauen mehr sichtbar zu machen, zumindest so quasi kurzfristig über ein paar Jahre eine Frauenquote zu haben, sodass Frauen sichtbarer sind, mehr in den Medien sind und so weiter, dann werden sich auch mehr Frauen um die Plätze bewerben und dann irgendwann braucht man das quasi nicht mehr, dadurch künstlich anheben. Und die Argumentation von Ötzi ist halt, ja, das sind nur 5% Frauen oder so, aber es bewerben sich ja auch viel weniger als Männer, deswegen sei das fair. Also ich finde, so eine Frauenquote wäre vorübergehend, um Gleichgewicht zu schaffen, schon sehr cool. Und das führt auch dazu, dass, genau wie wir beim Dead End sehen, dass nicht nur das Event inklusiver wird und dadurch auch ein schöneren Vibe vielleicht bekommt, sondern dass auch das Rennen kompetitiver wird, und zwar für Frauen genauso wie für Männer.
Da wird sich aber Harald und Hansi, die Wurstzemmel hinten im Trikot drin haben, ein bisschen angegriffen fühlen dann beim Match.
Wenn sie nicht mehr privilegiert sind, oder ich weiß nicht.
Ja, keine Ahnung.
Naja, Dead Ends and Cake ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, ja. Nicht nur wegen des Kuchens.
Genau, also einmal, er hat gemeint, also Domi meinte, es sind so 600 Bewerbungen, aber er macht immer nur 100, was auch extrem wichtig ist. Ich finde, das muss wirklich auf diese Menge begrenzt sein. Allein schon, weil sein Privatgarten dann sonst eher zur Event-Location wird und so. Oh, ich weiß auch nicht, hat das so ein sehr kollegiales, heimisches, freundliches Gefühl.
Ja, ich habe jetzt auch zweimal einen Checkpoint da gehostet. Und wenn man quasi als Freiwilliger mitarbeitet, dann hat man bessere Chancen oder sogar einen garantierten Startplatz im nächsten Jahr. Ich weiß nicht so genau. Aber auch die Seite ist super schön zu erleben. Also ich fand es mindestens genauso cool wie mitzufahren. Also
die Checkpoints waren alle so cool.
Ja, ist mega cool. Da irgendwo super remote, ohne Internet. Wir hatten nicht mal Wasser oder ein Klo. Ein paar Tage auf so einer Hütte zu sein, das war schon auch ziemlich schön, wenn man da mit den richtigen Menschen ist.
So, der Pizza-Checkpot, der war schon
Checkpoint.
Checkpoint. Und ich finde auch, so das, was wir immer gesagt haben, wo diese Ultra-Cycling-Szene so ein bisschen hinwandert, ich finde, da fühle ich mich wohl. Also
ich mich auch, ja.
Das sind meiner Meinung nach die Leute, die den Spirit ausmachen. Und davon, ich rede jetzt aber auch von denen, die das zum ersten Mal fahren. Also es waren ja viele dabei, die das zum ersten Mal fahren oder den ersten Ultra fahren. Mhm. Aber das hat trotzdem gestimmt, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch sehr, ja, das Alter ist sehr divers. Mein Papa hat natürlich da schon zu den Älteren gehört. Es gab auch einen 18- oder 19-Jährigen und dazwischen alles vertreten. Genau, man muss aber schon auch dazu sagen, dass wenn ich, also man kann es natürlich kompetitiv fahren und so versuchen, so schnell wie möglich, das habe ich ja auch einmal gemacht, alleine zu sein und auf der Gesamtwertung zu fahren. Auf der anderen Seite fällt mir das jetzt da fast schwer, weil dann so viel auf der Strecke bleibt, weil da so viel, also die Checkpoints sind super herzlich und die Menschen machen da, ja, machen es einfach richtig schwer, da wieder loszugehen. Und es wäre richtig schwierig für mich, da nur kurz hinzugehen, vielleicht nicht mal den Kuchen zu essen und wieder abzuhauen. Und es ist schon schön, das da auch so ein bisschen zu zelebrieren. Und deswegen war das für mich auch die perfekte Gelegenheit. Ich habe es jetzt ja zweimal alleine gemacht, zweimal mit meinem Bruder und jetzt mit meinem Papa, also jetzt das fünfte Mal. Das ist auch deshalb so schön, das jemand zum ersten Mal Ultra zu zeigen. Also wie ich das jetzt bei meinem Bruder gemacht habe und wie ich meinem Papa das zu Weihnachten geschenkt habe. Und auch die Distanz, also es sind jedes Jahr so knapp, ja, dieses Jahr waren es ein bisschen weniger, 450 Kilometer bis 500 Kilometer und ungefähr 9000 Höhenmeter, je nachdem, wie man seine Route plant, mit eben 4 Checkpoints mit Kuchen und 4 oder 5?
5, auf jeden Fall mehr als 4. Warte, 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus Startziel.
Okay, also 5 Checkpoints, 5 Kuchen. Und es ist schon auch nicht so einfach. Also es sind nicht nur 2 Ötzis, sondern es ist auch, du hast es ja jetzt gesehen, sehr oft sehr steil.
Sehr steil.
Es gibt Gravel und Hikerbikes und ja, es ist streckentechnisch mehr fordernd, als ein Ötzi zu fahren und das eben zweimal hintereinander.
Alles, was ein guter Ultra braucht, ist dabei.
Ja, das stimmt.
Mhm. Der erste hat es in 19 Stunden und 33 Minuten gemacht. Dieses
das ist richtig
Jahr.
Crazy.
Ist schon schnell, ja. Aber man muss natürlich auch sagen, ihr seid zweites Pair geworden, ohne dass ihr die Intention hattet, ein Rennen zu fahren. Und aber man muss trotzdem sagen, allgemein, wenn man euch jetzt quasi mit der Zeit ins allgemeine Klassement reinsortieren würde, wäret ihr Top 20, was schnell ist.
Ja, wir haben 27 Stunden insgesamt gebraucht. Wir sind eigentlich gar nicht so langsam gefahren. Ich glaube 22 Stunden, hatten dann aber 5,5 Stunden Pausezeit insgesamt. Mhm. Aber wir hatten die Zeit so gar nie im Blick. Ich glaube, wir haben nie da drauf geschaut.
Entschuldigung, ganz kurz. Ihr wärt auf Platz 6 gewesen, wenn ihr quasi geraced hättet.
Wie? Was bedeutet also, das?
Eure Zeit im Gesamtklassement ist quasi 6. Platz, wenn man jetzt nicht das 20. Pair rechnet. Nee.
Ah, krass. Cool.
Ja, cool.
Und mein Papa ist wahrscheinlich erster Papa.
Ja, aber muss man mal so sehen. Dein Dad ist halt 62 und es war halt Hitzewelle angesagt. Also es ist krass beeindruckend. Das ist wirklich krass beeindruckend. Ich fand's wirklich.
Ja, mein Papa hat schon richtig gut gemacht.
Ja, an Pass 1 dachte ich mir so, oh oh. Und dann so, hä, wo kommt die Energie her? Und dann fährt er das Ding durch.
Ja, genau. Also ich habe so eigentlich sämtliche Entscheidungen oder auch das Tempo ihm überlassen. Ich habe meine Bedürfnisse zu 100% zurückgestellt und wollte einfach das meinem Papa so gut wie möglich machen. Das heißt, ich bin schon auch vorne gefahren. Ich habe ein bisschen geplant und im Kopf gehabt, wo wir wie wann als nächstes sind und wie wir das timen. Und er hat quasi bestimmt, wann wir Pause machen oder ob wir zum Supermarkt gehen oder nicht. Und ich habe dann auch ihm die Entscheidung überlassen, ob wir die Nacht durchfahren oder nicht. Aber er wollte das ja auch ganz bewusst, um mal die Erfahrung zu machen, eine Nacht durchzufahren. Das hatte er noch nie gemacht. Und es kann schon gut nachvollziehen, dass es was Besonderes ist und dass es auch eine gute Gelegenheit dafür war, das mal auszuprobieren. Ja, war super schön, dass er seine längste Fahrt auf dem Fahrrad so gut meistern konnte und dass er es ja auch aus den Tiefs, die es gab, sich da wieder gut rausgeschaufelt hat. Und überhaupt, es ist total cool, dass man, ja, dass er mit 62 die längste Fahrt jemals so macht und auch nichts zwickt. Ich habe ihn dann zwischendurch mal gefragt, ob eigentlich sein Nacken wehtut oder dass sein Hintern oder irgendwas oder seine Knie oder keine Ahnung. Aber nö, funktioniert alles.
Das ist schon
ein Dream. Das ist einfach mega cool.
Ich will auch sein wie dein Papa, wenn ich 62 bin.
Ich auch.
Das ist wirklich beeindruckend. Und ja. Eine coole Socke da auch noch.
Ja, wir sind dann auch noch hier 2 Tage in St. Gallen geblieben und waren dann mit den Leuten dort zusammen baden und Pommes essen und alles. Und das war schon
und
auch
Pizza,
ziemlich cool.
Die zu viel
und Pizza, kam. Ja, da war mein Papa natürlich auch überall dabei und hat sich auch genauso offen mit allen ausgetauscht und so. Und es war total schön zu sehen, wie er in diese Szene sofort integriert ist. Also er hat sich sofort mit anderen Leuten darüber ausgetauscht, was es noch so gibt und was die schon so gemacht haben. Und ja, ist total schön.
Aber das finde ich allgemein da. Du setzt dich da irgendwie in diesen Liegestuhl, wo dann andere rumsitzen und du bist sofort in irgendwelchen Gesprächen drin. Also das ist so nice, dass da, ja, da ist zero Berührungsangst vorhanden.
Voll. Alle finden sich toll. Ja.
Ja. Und so viele verschiedene Leute. Ich meine, es gab ja auch noch einen 64-Jährigen, der kam gar nicht so weit nach euch an, glaube ich. Aber doch schon
am nächsten Tag.
Ja.
Ja, mit dem haben wir uns dann im Ziel gestern auch noch eine Weile länger unterhalten. Der ist auch in Pension, der war mal Lehrer. Mit dem haben wir uns auch in einem Supermarktstopp zufällig getroffen und dann ein bisschen ausgetauscht. Und es war auch super cool mit dem. Also der ist auch krass Fahrrad gefahren.
Der ist auch übelst gut Gravelberg abgefahren mit seinem Rennrad.
Ja.
Man muss auch dazu sagen, es ist auch eigentlich, also weil, beziehungsweise ich habe das gemerkt, wir waren ja am Stück, glaube ich, 36 Stunden wach, oder? Ja, doch ungefähr 36 Stunden wach. Was, ihr habt das ja gemacht. Und es ist immer schwierig zu meckern, wenn man nicht fährt, sondern quasi im Auto sitzt. Aber 36 Stunden dauerhaft zu checken, wo seid ihr, wo können wir hin, welchen Shot können wir machen, wo müssen wir aufpassen, schaffen wir das noch? Die Birne, die ist echt anstrengend gewesen für mich, ja, auch.
Als wir am vorletzten Checkpoint waren bei der Wolzenalp, da muss ich sagen, seid ihr zwei auch ziemlich müde aus.
Ja, sehr.
Ja.
Ich habe dann auch beim Domi im Garten, glaube ich, so 3 Stunden geschlafen.
Ja, ich freue mich total, was du daraus schnippelst und ja, wie das am Ende so rüberkommt. Ich bin natürlich auch super, ich freue mich sehr, dass das dann auch so eine coole Erinnerung für meinen Papa und mich wird. Also ich meine, das ist natürlich jetzt in unseren Köpfen und es ist super cool, das so zusammen erlebt zu haben und auch die Probleme, die man lösen muss. Und ich finde es auch total besonders, die emotionalen Höhen und Tiefen mit meinem Papa zu teilen. Also es ist ja schon auch irgendwie was sehr Persönliches oder Intimes und es ist cool, dass wir das so gut hinbekommen haben und dass wir so ein gutes Team waren und dass das jetzt auch noch so als Film dann zur Verfügung sein wird, ist auch cool fürs Familienalbum. Ich finde es schon cool.
Ja, also das ist tatsächlich auch so ein Punkt. Es nimmt tatsächlich einen großen Teil auch ein, das quasi als Familienalbum-Video zu machen. Also es geht jetzt mir gar nicht großartig um, dass das ein weitreichender, großer, erfolgreicher, viraler Film wird, sondern ich finde das viel cooler, weil wir haben ja auch so ein bisschen so eine Beziehung irgendwie entwickelt über die Jahre.
Ja.
Deswegen fand ich das irgendwie cool, auch dir zu oder euch zu geben, wenn man schon, ich kann es mir nicht vorstellen, also keine Ahnung, ich habe halt ein anderes Vater-Sohn-Verhältnis und ich kann mir einfach vorstellen, dass es für viele sehr inspirierend oder sehr schön zu sehen ist. Also ich kann mir in 300.000 Jahren nicht vorstellen, dass ich mit meinem Dad sowas machen könnte oder würde oder irgendwas anderes in der Art. Deswegen ist cool.
Bin gespannt, wenn ich uns dann da so sehe. Für mich war es auch super wichtig, dass wir uns so gut kennen und dass du mich gut kennst, weil so besonders das mit meinem Papa war und auch irgendwie emotional und intim, hätte ich nicht gewollt, dass irgendjemand Außenstehendes, der uns gar nicht kennt, dann einen Film darüber macht. Ich glaube, das hätte das alles sehr künstlich und sehr komisch gemacht. Und indirekt hatte mein Papa ja auch ein bisschen eine Beziehung zu dir, weil er weiß, also unabhängig davon, dass ihr euch auch schon mal begegnet seid in Nizza im Ziel und so weiter, aber er weiß ja, wie du zu mir stehst oder wie ich zu dir stehe. Und das hat, glaube ich, auch für ihn viel einfacher gemacht, sich so zu öffnen und ehrlich zu erzählen und so weiter und da ganz sich selbst zu sein. Und ich glaube, genau, das ist hoffentlich, was am Ende in dem Film so rüberkommt. Also ja, danke, dass du und Falle, die wir uns alle gut kennen, dass ihr diesen Film von uns macht. Und ich glaube, anders wäre das so für uns auch gar nicht denkbar gewesen.
Ja, hey, vielen Dank für euer Vertrauen auch. Also das habe ich ja auch dein Dad, glaube ich, 5-mal gesagt, dass ich es halt einfach super finde, dass er das zulassen kann. Und ich fand es auch schön, dass ich die Geschichte erzählen durfte. Oder noch werde, keine Ahnung.
Ja.
Du hast übrigens weniger geschwäbelt als gedacht.
Okay, gut. Ja. Man muss auch sagen, dass ich ja nicht so ganz an meinem Limit war. Ich konnte noch sehr gut reflektieren und vielleicht so ein bisschen schauen, was ich da rede. Mein Papa hat schon, spätestens bei der Wanderung, hat er nicht mehr an die Kamera denken können, glaube ich.
Zum Glück war das ganz hinten raus.
Ja, die Wanderung fand er nicht cool. Kann ich auch verstehen. Aber irgendwie gehört es halt auch dazu.
Naja, so ein Rennrad, gell, das gehört auf die Straße. Das ist halt, er hat eben mehrmals gesagt im Rennen, ja, wer putzt jetzt eigentlich danach mein Fahrrad? Und dann schickt er
noch was auf. Das hat er auch heute Morgen übrigens als erstes gemacht.
Ja, klar.
Ja.
Alles gut.
Und ich kam schon mit dreckigem Fahrrad zum Start, wo ich nur am Abend vor dem Rennen noch die Bremsbeläge wechseln musste, natürlich. Also ich gebe schon Acht auf mein Material, Leute. Aber mein Papa gibt schon sehr viel Acht auf sein Material.
Ja, ja, also dein Achtgeben ist auf jeden Fall noch im Rahmen. Rahmen.
Ja, ich will jetzt gar nicht inhaltlich so viel vorwegnehmen, wie das so lief und so, oder? Die Leute sollen sich dann den Film anschauen.
Ich finde, du hast eh schon einen sehr schönen Instagram-Post verfasst.
Ja.
Der ist auch sehr cute. Naja, ich meine, ich bin immer der Meinung, man kann einem Film fast nichts vorwegnehmen, weil der stellt ja was neu dar. Also quasi, ich nehme ja Einfluss darauf, worauf ich die Wertigkeit oder die Intensität lege. Das kann ich im Schnitt ja super beeinflussen. Das weißt du wie bei Three Peaks, der hat komplett deine Wahrnehmung eingenommen.
Ja, das war krass. Und also alle meine Erinnerungen von Three Peaks ist nur noch Three Peaks in Between.
Genau, also und so ein Film hat da schon so eine gewisse Macht, also weil ich, oder ich habe da schon eine Verantwortung, weil ich im Schnitt halt schon sehr viel beeinflussen könnte. Also es ist meiner Meinung nach, egal so viel du über eine Sache weißt, immer interessant den Film dann zu sehen, weil da kommt halt der Part der Erzählung dazu, wie man das erzählt.
Ja.
Wir wollten noch von den Regeln, weil wir quasi immer am Start waren, reden.
Ja, also man muss sagen, beim Dead Ends ist nicht so streng wie jetzt bei TCA, aber es gelten natürlich Self-Supported-Regeln. Man darf offiziell, wenn man sich jetzt trifft, schon zusammenfahren und reden, aber man darf sich nicht gegenseitig helfen. Es gab auch eine Band Road, die man vermeiden musste. Wer ohne Licht in der Nacht fährt, würde disqualifiziert werden. Wer über rote Ampeln fährt, würde disqualifiziert werden. Und was noch, eben der halt jemand, der fremde Hilfe annimmt oder auf der Band Road fährt, würde, glaube ich, auch disqualifiziert werden. Also es gibt schon Regeln und das ist auch gut so. Und ich würde auch sagen, es ist ein faires Rennen. Also nehme ich das wahr, auch der Ethos ist da so recht hoch bei allen Leuten. Und natürlich haben wir uns deswegen auch mit dem Film davor Gedanken darüber gemacht und Domi kontaktiert, wie wir das handhaben sollen. Beziehungsweise du hast das gemacht, ja.
Ja, ich habe Domi halt vorgeschlagen, hey, lass die zweimal aus dem GC rausnehmen, dass die halt quasi nicht am Rennen teilnehmen oder dann kann keiner sagen, ey, die hat ja einen Vorteil oder einen Nachteil gehabt, wenn ihr erstet oder sonst was werdet. Aber dann interessanterweise hat Domi gesagt, nö, die bleiben drin. Also keiner kriegt da irgendwelche Extrawünsche, weil er meint auch, er bekommt oft Anfragen, kann ich auch nur 3 Checkpoints machen oder so Sachen. Und er wird quasi so ein Plain Level Field halten und sieht das nicht als Support.
Er hat auch gesagt, das fand ich auch cool, dass es um Respekt um die anderen MitfahrerInnen geht, weil wenn wir jetzt da, also um quasi zu sagen, wir nehmen das ernst und um ernsthaft wie alle anderen auch dabei zu sein, uns nicht aus dem GC zu nehmen, das fand ich irgendwie ein interessanter Gedanke auch. Also dass es auch so rum Respekt für die anderen sein kann, hey, wir nehmen das ernst und wir achten die Regeln und wir machen das genauso wie ihr auch und sind nicht deshalb schneller oder langsamer oder wie auch immer. Ja.
Domi hat, ich habe ihn natürlich davor auch interviewt und habe ihn auch so ein bisschen zu den Regeln ausgefragt. Und er meinte auch, also Regeln werden klar hart durchgesetzt. Wenn es Beweise gibt für irgendwelche Verbrechen, dann setzt er das auch durch. Also sein Ethos oder sein Kompass ist da schon, glaube ich, so gepolt, wie wir das auch sehen.
Ja, mein Papa war auch sich dessen voll bewusst. Er hat mich einmal während des Rennens dann gefragt, es wäre jetzt schon gegen die Regeln, wenn ich Stefan meinen Müll gebe, oder? Und ich so, ja, es wäre gegen die Regeln, also musst du mittragen.
Ich hätte den auch nicht genommen, was soll ich denn mit seinem Müll?
Natürlich nicht. Ja, das war ganz interessant auch zu sehen, dass mein Papa kommt, also er hat schon viele längere Distanzen gemacht, letzten Sommer ist er in Prévert gefahren, über 300 Kilometer, er ist schon ein paar Mal Ötzi gefahren und er hat auch schon viele Radtouren mit seinen Kumpels und so gemacht. Aber man hat schon gemerkt, dass er, weißt du, beim TCA gehe ich manchmal nur einmal am Tag zum Mülleimer und meine ganze Oberrohrtasche ist voller Müll. Ich trage es den ganzen Tag rum, weil ich halt nicht dafür anhalte, sondern ich halte halt an, wenn ich sowieso anhalte und dann werfe ich es weg. Also ich versuche halt nur einmal am Tag überhaupt zum Supermarkt zu gehen. Mein Papa hat, glaube ich, am Anfang so oder über die ganze Zeit hinweg, wir haben jetzt nicht riesige Pausen gemacht oder so, aber natürlich summiert sich das krass auf. Also wir hatten am Ende ja 5,5 Stunden Pause. Und für ihn, er war so, ja, wo kommt denn die ganze Zeit her? So viel haben wir doch gar nicht pausiert. Also so. Und das geht halt super schnell, dass sich das so aufläppert. Und Deswegen habe ich auch für mich selbst gemerkt, was für eine krass effiziente Herangehensweise ich mir da antrainiert habe. Also auch so hart zu sich sein im TCA, sodass ich halt über 600 Kilometer am Ende nur, was weiß ich, 20 bis 40 Minuten Stehzeit habe. Und das ist mit Pinkeln und mit vielleicht einmal einkaufen gehen und so. Also ich habe krass gemerkt, wie anders die Herangehensweise ist und wie normal das für mich wurde, dass ich halt nicht anhalte, um was wegzuwerfen, sondern nur, wenn es halt wirklich, wirklich sein muss, halte ich an.
Ich finde es, geh mal zusammen mit jemand Radfahren und dann nach 100 Kilometer bleibst du für 5 Minuten stehen und dann versuchst, die mal wieder einzuholen. Also das wird nicht klappen, so, damit man nicht über seine Grenzen hinausgeht. Also stehen bleiben ist wirklich der Worst Enemy fürs Ultracycling.
Ja, voll.
Also wirklich alles, was auf dem Rad geht, auf dem Rad machen.
Was natürlich auch erfordert, dass man das physisch kann. Also ich zum Beispiel in meinem ersten Rennen, was ja Three Peaks and In-Between ist, da wäre ich dazu überhaupt nicht in der Lage gewesen.
Wäre auch ein Scheißfilm geworden.
Ja, eben. Mal abgesehen davon, dass es dann völlig langweilig für die ZuschauerInnen wäre. Ja, also da bin ich ja schon viel rumgelungert und dann irgendwie Bordstein gehockt und aufs Handy gestiert und lethargisch geworden und natürlich... Das hatte mit Effizienz wenig zu tun, aber irgendwie muss man dazu auch erst so physisch in der Lage sein, dass man diese Pausen nicht braucht und dass man so hart zu sich sein kann. Ja.
It's a process. Also man kann nicht erwarten, dass man mit seinen ersten Ultrawert und sofort perfekt abliefert. Also das gehört ja auch zum Erwachsenwerden dazu im Ultracycling.
Ja, aber.
Ich bin auch krass am Lungern gewesen immer. Also keine Ahnung, so Badlands oder so. Ich habe übelst lange Pausenzeiten.
Ja.
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 Und dann, wo ich Bock hatte, wo ich mit Joschka gefahren bin, dann musste ich lange Pausenzeiten machen.
Ja, nee, aber es war total cool, meinem Papa das so zu zeigen. Und natürlich habe ich mich dazu 100% drauf eingelassen. Ich habe nie rumgestresst, gell? Ich war wirklich mega geduldig und war ich war Helferin.
Du warst tatsächlich nicht ungeduldig und man hat in deinen Augen immer sehr eine lesende Jana gesehen, die so versucht rauszufinden, wie es wem geht.
Ja, voll.
Also du hattest richtig gemerkt, wie du Leute anschaust oder beziehungsweise dein Dad anschaust.
Ja, war mir schon irgendwie wichtig, weil manchmal, weißt du, wenn ich jetzt so auch, als ich mit meinem Bruder gefahren bin oder auch manchmal, als ich längere Sachen mit FreundInnen so gemacht habe und unterwegs war, wenn man zusammen unterwegs ist, dann muss man einfach priorisieren, so ein bisschen fürsorglich zu sein. Also, dass man das so zusammen gut schafft. Und manchmal hatte ich schon erlebt, dass wenn dann beide müde werden und plötzlich redet niemand mehr, dann kann es auch schnell ein bisschen gefährlich werden. Also, weil gerade wenn es einem schlecht geht, teilt man sich vielleicht umso weniger mit. Und dann so ein bisschen mitzuspüren, wenn man halt der die Stärkere ist, wie es dem anderen gerade geht oder dass ich was kann ich tun oder um auch so... Ja, natürlich, meinem Papa habe ich natürlich auch eine emotionale Bindung, dass ich nicht will, dass da irgendwas, dass er jetzt mega leidet oder dass irgendwas passiert. Oder ich wusste ja auch nicht, ob er das jetzt so richtig einschätzt mit die Nacht durchfahren und so. Und ich habe schon versucht, so Anzeichen zu finden, wie es ihm jetzt wirklich geht. Also ich weiß ja auch, dass er ehrgeizig ist und dass er gern die Erfahrung machen wollte, durchzufahren. Aber ich wollte auch wissen, wie ist sein Zustand so wirklich? Traue ich ihm das jetzt so zu?
Ich hatte zwischenzeitlich kurz die Befürchtung, dass er es wirklich zu sehr will. Also ich konnte es schwer einzuschätzen, aber ich glaube, ihm war das schon sehr wichtig, dass er mit dir das so fährt, wie ihr es gefahren seid. Aber da war meine Wahrnehmung nicht falsch. Ich dachte mir so, vielleicht ist das jetzt auch der Wille dann doch ein bisschen größer als... Aber am Ende war es nicht so. Ich finde, auch so am Tag danach, also der Dad hat eigentlich gar nichts so als Anzeichen gemacht, dass er sich kaputt gemacht hätte.
Ja, am ersten Checkpoint ging es ihm mal nicht so gut. Und als ich dann aber ihn, also später, dann danach, hat er sich recht gut wieder erholt und so. Wurde es auch ein bisschen kühler. Und dann, als wir bei dem Pizza-Checkpoint waren, da, wie er da so saß in dem Stuhl und der sah mega frisch aus, dachte ich, als würde er jetzt hier da gerade Urlaub machen, Pizza essen am Berg. Ja. Also, das war schon wieder richtig krass. Ja.
Ich kann ja noch mal so ein bisschen aus unserem Auto herausreden, also wie ich und Falle das Ganze wahrgenommen haben und erlebt haben.
Ja, mach. Bitte.
Also unser Setup ist ja schon erprobt. Wir haben ja schon mehrere Rennen gefilmt. Wir haben einen VW Caddy, den wir hinten komplett leer haben. Normalerweise haben wir so ein Schlafsetup drin, also quasi so eine Kiste, wo eine Matratze drauf ist. Und dann pennen wir da auch im Auto, damit wir immer mobil sind. Und dieses Mal haben wir uns aber dagegen entschieden, weil wir zwei Räder in den Caddy reinpacken wollten. Wir hatten ein Gravelbike dabei und ein EMTB. Und erst dachte ich mir so, kriegen wir alles rein, easy, kein Stress. Und am Ende hast du irgendwie dazu noch 9, 8 Taschen drin. Wir hatten 3 Sony-Kameras, eine Red, 2 Drohnen, eine GoPro, ein paar Gimbals, Stative und dann noch unsere Private-Zeug und Helme und was weiß ich. Also das Auto war dieses Mal das größte Chaos, das man sich vorstellen kann. Normalerweise ist es schon immer ein Chaos, aber dieses Mal war es wirklich ein Chaos. Und dann hast du auch noch Essen überall, Schokoriegel da, Banane hier. So. Aber ich und Fallen haben es ja schon lange gemacht, aber schon lange nicht mehr gemacht. Und wir sind mittlerweile eine sehr, sehr gute Symbiose. Also wir arbeiten wirklich erstaunlich gut zusammen. Früher oder beziehungsweise, ja, eigentlich fast vor einem Jahr oder so, waren wir schon noch ein bisschen so, ja, aber vielleicht das und das, sollen wir das und das machen? Das kam gar nicht mehr so vor. Das war wirklich jetzt schon, also wir wissen mittlerweile, was der andere gut kann, lassen das zu und haben aber auch keine Allüren mehr, weil Falle ist auch Filmemacher. Also der produziert und ist auch Director. Und das kollidiert natürlich mit meiner Arbeit von meinem Film. Und ich bin auch Kameramann, aber ich weiß, Falle ist ein besserer Kameramann. Also deswegen, wir geben uns da einfach mittlerweile gut die Hand. Und das war sehr, sehr, sehr schön zu sehen. Also deutlich weniger gezankt. Also wenn wir uns zanken, wir vertragen uns immer, aber allyrisch zanken.
Ja, ich war auch wieder total beeindruckt, wie krass Falle das mit der Kamera auf dem Fahrrad macht. Mhm. Also absolut crazy. Dieser Wanderweg, also ich weiß nicht, ich hätte mal ein Foto machen sollen, aber man kann auch kein Foto machen, weil es ist so krass steil, wenn du da, kannst keine freie Hand, sonst fällt dein Fahrrad runter oder du. Also es ist schon richtig exponiert und steil. Und selbst mit normalen Schuhen wäre es ein bisschen sketchy, den richtigen Weg zu finden. Dann hat man da Rennradschuhe mit den Carbonsohlen, ein super teures Fahrrad in der Hand, das du auch nicht kaputt machen willst, weil du es noch haben willst, aber auch, weil du noch 40 Kilometer danach ins Ziel hast. Und er fährt da einfach mit dem E-Mountainbike bergab.
Einhändig.
einhändig bergab.
Mit einem Gimbal in der Hand.
Ich kann mir wirklich nicht erklären, wie er das macht. Wirklich nicht. Ich würde mich nicht mal trauen, mit meinem Epic Mountainbike da normal runterzufahren. Ich würde mich wirklich nicht trauen. Es ist viel zu steil. Es ist absurd.
Genau. Und da ist der Punkt, wo Falle und ich uns die Hand geben. Ich kann dir sagen, wo es herkommt beim Falle. Der ist früher sehr, sehr, sehr viel Mountainbike gefahren. Aber jetzt nicht das Mountainbiken, das man so im Park macht, sondern Flow Valley hieß so sein Team. Der war auch gesponsert von Trek und alles Mögliche. Die machen so Sachen wie den, was weiß ich, 1500 Höhenmeter das Rad hochtragen auf Wanderwegen, also wirklich so schmale, schmale Wanderwege, wo andere halt schon fast ein Klettersteig-Set hernehmen. Das sind die dann technisch runtergefahren. Also
fast wie so Trial-Biken oder so.
Also ultra langsam. Also denen geht es nur darum, halt das Bike die ganze Zeit technisch zu versetzen oder irgendeine Kurve zu kriegen. Also es ist wirklich, es ist überhaupt nicht fahren. Das ist nicht flowig, auch wenn die Flow Valley heißen, aber das ist halt, ja, genau.
Ja,
also
das merkt man.
Die können an manchen Stellen besser Mountainbiken als gehen.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen, was den Film am Ende auszeichnet. Also auch beim Transcontinental-Film und auch bei Three Peaks in Between, dass man eben diese Szenen hat mit der guten Kamera, mit der krassen Qualität, vom Fahrrad mitfahrend.
Ja.
Das ist schon ziemlich crazy. Ja.
Gut, beim TCR konnte ich es auch machen, da war es ja
easy, vergleichbar.
Straße.
Außer in Bosnien.
Ja, und aber ja genau, das ist ganz cool. Falle lässt mir meine storytechnischen Direktionsarbeiten und ich kann ihm seine Kamera arbeiten lassen, ohne dass wir uns gegenseitig anmotzen.
Es hat zumindest auch zwischen euch so harmonisch gewirkt, was man mitbekommen hat. Und was uns natürlich schon auch hilft, ist, dass ihr habt ja nicht wirklich mit uns interagiert, nur wenn wir halt quasi interagiert haben oder wenn wir was erzählt haben. Und die Situationen, die dann so ein bisschen schwierig waren, also bei der Wanderung und so, war auch Falle so extrem zurückhaltend, Abstand gehalten. Hat gesagt, hey, darf ich mal kurz vorbei vielleicht? Also es war sehr sensibel, sodass auch die Momente, die vielleicht ein bisschen schwierig waren, nicht dadurch ultra gestört wurden, ja. Was mein Papa schon manchmal gesagt hat, ist so, also wir fahren so bei 35, 36 Grad irgendwo hoch, dann überholt uns ein Auto, da war eine Baustelle, alles ist aus Schotter. Der ganze Staub wirbelt auf, wie sich das halt dann so anfühlt, wenn man mit 36 Grad auch noch in so eine Staubwolke fährt und die Luft steht. Und dann hat mein Papa schon so gesagt, ja toll, die sind jetzt da drin mit ihrer Klimaanlage. Oder als du uns an einem steilen Berg mit dem E-Bike überholt hast und so war so, ja, super, er schon wieder.
Ja, bin also, ich mir auch vorbeigesaust, gell?
Ja, es war natürlich ein bisschen gemeint, sich da hinein zu versetzen, aber es war immer mit Spaß gemeint, nie, dass es jetzt wirklich so Leiden war.
Deshalb. Aber das ist der Punkt, also sowas auch wieder, wenn man sagt, ey, ja, Filmteam ist ja super motivierend und ist ja quasi Support, das geht tierisch auf den Geist. Also es ist halt zum Beispiel ein E-Bike, das sich die ganze Zeit überholt. Macht das Spaß? I don't know. Also es ist ja irgendwie so ein Gewirrwarr um einen rum. Diesmal war es ja ein besonderer Ansatz, dass ihr zu zweit war. Das heißt, wir konnten auf Interaktion hoffen. Sonst mussten wir quasi immer schauen, dass du mit uns in die Kamera sprichst. Unser Fokus war aber dieses Mal zu schauen, dass wir gar nicht euch in die Kamera holen, sondern ihr untereinander redet.
Ja.
Das war so mein wichtigster Ansatz. Das habe ich auch im Falle gesagt. Also, hattest du dir einmal gesagt, oder?
Mhm.
Genau, dass wir eher versuchen, dass ihr zwei...
Er hat gesagt, dass er uns absichtlich nichts fragt oder so, sondern dass er auf unsere Interaktion wartet, ja.
Richtig, weil wir halt wollten, dass... Ich meine, es ist ein Jackpot, wenn ihr zu zweit seid, dann könnt ihr quasi... Ist es noch natürlicher, weil wir nicht als drittes Element in diesem Film auftauchen müssen. Was es auch immer wieder tut. Aber cooler ist es halt, wenn ihr untereinander agiert.
Ja, voll. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen den... Mein Papa hatte ja am Anfang noch ziemlich viel Humor, also zwischendurch natürlich auch und dann mal wieder weniger. Aber wir haben... Ed auch war so sehr selbstironisch und das fand ich cool. Also das fand ich total witzig. Und natürlich wollte ich das dann nicht so stehen lassen, weil ich nicht aushalten kann, wenn jemand, den ich gern mag, sich auch nur in Ironie schlecht macht. Also ich kann es nie aushalten, auch nicht, wenn ich weiß, dass es Spaß ist. Ich muss es immer ausgleichen. Zum Beispiel, wir sind dann zu einer Ziegenherde vorbeigefahren und dann habe ich so gesagt, ah, schau mal, die Gemsli. Weil wir halt immer das Schweizerdeutsch so nett fanden und das hat ja auch so ein paar Parallelen zu dem Schwäbisch. Also manchmal sind die Worte genau gleich, nur irgendwie noch ein Li dran oder so. Also ich habe so gesagt, schau mal die Gemsli. Und er so, ah, ich fühle mich halt eher wie so ein alter Ziegenbock. Und es irgendwie so, gab es ganz viele Situationen, die ein bisschen ähnlich waren. Und dann vor der Wanderung ist es so ein bisschen umgeschwappt. Dann habe ich wieder gesagt, ah, guck, da sind wieder die Gemsli. Und dann hat eine von den Ziegen gepinkelt. Und dann sagt er, ja, der fällt jetzt auch nichts anderes ein, als zu pinkeln, gerade wenn wir vorbeifahren. So, ups, jetzt ist es nicht mehr so witzig.
Ja.
Es war auch schön, danach noch so Zeit zu haben. Und ich war auch froh, dass wir aus mehrerlei Hinsicht froh, dass wir da durchgefahren sind, weil so danach die Zeit zusammen auch noch total entspannt war. Und wir konnten auch ganz viel darüber reflektieren und reden und einfach so rumhängen. Was wir ja sonst auch nicht machen, weil wir uns nie so lang so sehen, weil wir weit auseinander wohnen. Das war total schön, das noch so zu zelebrieren.
Mhm, voll. Also ja, genau. Und das Quality Time würde man es nennen.
Ja. Was denkst du? Wann, wie, wo?
Boah, mach bloß keinen Druck. Weißt du noch, mit der Sophie? Habe ich auch aufgenommen und dann hat es zwei Jahre gedauert.
Okay, let's see.
Nee, also eigentlich ist Druck genau das Richtige, weil ADHS, ne? Also wenn keine Deadline da ist, passiert auch nichts. Deswegen hoffe ich, dass irgendwann irgendjemand was von mir will mit einer Deadline, dann passiert es auch. Ich sehe das nicht. Es ist nicht so, dass ich es nicht machen will. Also nicht falsch verstehen. Also ich habe mega Bock, das zu machen, den Film zu schneiden. Aber es ist ein biochemischer Prozess im Gehirn. Es ist nicht so, dass ich durch meine Prokrastination das vermeide zu tun, sondern es ist nur die Biochemie vermeidet.
Man muss den Ball anstoßen. Ja.
Also das ist so the flaw, aber auch das Gute. Also ich weiß auch, was das Gute daran ist, aber das ist der anstrengende Teil an der ganzen.
Hast du vor, dann den Film auf YouTube zu stellen einfach? Oder sollen wir irgendwo ein Screening? Schwebt dir da irgendwas vor, wie du das gern machen willst?
Domi hat natürlich sofort gesagt, dass er das den Release bei sich im Garten machen will.
Oh, cool.
Also fände ich mega geil, würde ich auch sofort machen.
Ja.
Und genau, ursprünglicher Plan wäre jetzt ja schon, den einfach normal auf YouTube zu releasen, für alle zum Gucken.
Ja.
Wenn aber jetzt so 2, 3, 4 Festivals anbeißen sollten, dann fände ich es auch cool, die da erstmal zu platzieren. Also wenn die Bike-Film den zum Beispiel nehmen würde oder so.
Ja.
Genau. Aber eigentlich priorisiere ich, den frei für alle auf YouTube zu setzen.
Cool. Bei Domi im Garten klingt auf jeden Fall cool. Da will ich dabei sein.
Ja, da fahren wir hin, auf jeden Fall, klar.
Ja. Papa und Mama und Janik und alle auch.
Ja, von euch ist ja nur 2 Stunden von zu Hause zu Hause.
Ja, für mich sind es so 3,5 und für die so 2,5, ja.
Lustig, für uns waren es nur 3. Also ja gut, wir haben keine Berge im Weg, wenn wir oben rumfahren.
Cool, das wäre schön. Im Garten sitzen, den Film anschauen und Kuchen essen.
Muss ihn jemand schneiden. Nicht dann, sonst wird Winter, ne?
Sonst wird es nichts im Garten.
Ja, ich bin dran. Was geht am Wochenende?
Es sind noch ein paar Tage hin bis Wochenende, Gott sei Dank. Aber ja, ich würde gern wieder eine lange Fahrt machen, wie die letzten 8 Wochen auch. Mal sehen, es ist ja ziemlich heiß, aber ich glaube, es ist auch gutes Hitzetraining fürs TCA, hey, sich daran ein bisschen zu gewöhnen.
Ja, fällt mir ein, hey, weißt du, ich und Ellie gehen Bikepacken mit dem Rennrad. Mhm. Kommst du mit? Ja, okay, ist nicht dein Speed, ja, ist zu langsam.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, nach dem Wochenende, also es war mega cool mit meinem Papa und es hat super viel Spaß gemacht, aber ich glaube, ich habe Lust, mal wieder mein Tempo lange zu fahren.
Ja, verstehe ich.
Ja, also vielleicht wieder ein bisschen mehr draufdrücken.
Ach, ist einfach gerade ein Messer in meinen Rücken gerammt. Ja, sorry, du bist mir zu langsam, ganz ehrlich.
Tatsächlich ist es so im Juni, Juli ein bisschen ein Problem. Also so ab August bin ich wieder entspannter, was das angeht. Aber bis dahin, also ich bin auch vorletztes Wochenende ja Kütai-Rodeo gefahren, also von allen 3 Seiten des Kütai hoch. Mhm. Und das wollte ich in 7 Stunden schaffen. Einfach, ich wollte ein bisschen schauen, wie lang kann ich die Watt hochhalten und wie fühlt sich das an. Und da bin ich auch mit 2 Freunden losgegangen und musste mich auch am Anfang so entschuldigen, dass ich mich, glaube ich, nicht darauf einlassen kann, das zusammenzufahren. Und natürlich tut mir das dann in dem Moment leid, aber ich sehe da schon auch ein bisschen dann das Training. Und voll. Ja, genau. Aber wir sind dann nach Kütai Rodeo alle zusammen in der Wiese gelegen und haben Pizza gegessen und das war dann sehr, sehr schön und alle waren happy. Genau.
Ja, haben wir auch Verständnis für. Also.
Ja, danke, dass du fragst, weil ich glaube, es passt nicht so ganz.
Ja, voll. Ist auch cool, weil Ellie ist ja das Lost.101 mitgefahren. Das war ihr erstes Bikepacking-Race und jetzt hat sie sich zum nächsten angemeldet. Und
cool, welches denn?
Warte, das ist in Spanien, hat 900 Kilometer und ist im Oktober Alicante 900.
Okay, kenne ich nicht.
Das kenne ich auch nicht, aber sieht ganz gut aus. Und jetzt trainieren wir in unserem Tempo.
Cool. Ja, und hey, nächste Woche sind wir bei Into the Vault. Beide, oder? Genau, das ist nämlich wieder ein Wochenende, wo ich nicht so richtig mein Ding fahren kann. Voll. Deswegen, ja.
Stimmt, dann würden wir uns ja schon wiedersehen. Das wäre schon wieder zu viel. Das wären 3 Wochen hintereinander.
Es gibt kein zu viel.
Ja, aber Into the Vault wird glaube ich, ganz witzig. Ich habe zwar noch nichts von Specialist gehört, die sind ein bisschen langsam.
Ja, ich freue mich da auch drauf. Das ist eine coole Veranstaltung. Also falls ihr da noch nichts vorhabt, es ist von 2. Juli bis 4. Juli. Also Donnerstagabend bis am Samstag gibt es eine große Fahrt. Und man kann dazu einzelne Fahrten mitfahren. Wir machen am Freitag so eine Themenfahrt zu einem Frauenmuseum. Das ist auf Gravel.
Da bin ich gespannt.
Und am Samstag gibt es so gescoutete Routen mit unterwegs, auch Verpflegungsstationen und so. Und da ist halt super schön. Also die Gegend ist cool. Das Start und Ziel ist in Mellau. Ist kein Rennen, also es gibt keine Zeitnahme oder so, sondern einfach
Mellau
nur
gescoutete. Ist gleich neben Schopenau.
Genau. Man muss nicht laufen. Genau, das ist dann der Song, den alle das ganze Wochenende im Ohr haben. Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich schön, da zu socializen. Man kann auch schnell fahren, wenn man will natürlich. Die Routen sind ziemlich cool. Ja, bin ich inzwischen auch schon jetzt zum 5. Mal. Also fühlt sich auch ein bisschen wie eine Routine und Heimkommen an.
Anke ist awesome, ist auch da.
Genau.
Die wird auch ein Video drehen. Das ist auch ganz lustig. Christian Fuß, der uns bei vielen Filmen assistiert hat, den habe ich mal so mit der Anke zusammengebracht und der produziert mittlerweile ihre YouTube-Videos, was Anke jetzt dazu gebracht hat, dass sie gesagt hat, Into the Vault will sie mir ein Getränk ausgeben, weil die so toll zusammenarbeiten. Also dass sie Kontakt herstellen konnte. Und der Christian macht das auch mega Spaß und es ist cool, dass da eine Connection entstanden ist.
Ja, tatsächlich mache ich die YouTube-Folge mit Anke zusammen. Also ich werde da ihr Gast in dem Video sein dürfen. Und wir reden so ein bisschen über psychologische und mentale Seite am Radfahren oder am lange Radfahren, nicht unbedingt nur Rennen fahren. Wir haben ein bisschen auch, was wir mit der Eva Sperger hier besprochen haben im Podcast, ein bisschen darüber hinaus, über meine Forschung und so weiter. Ich glaube, das wird ganz cool und sie hat ja dann sehr, wie soll ich sagen, einen sehr guten Humor, der sich so durch ihre Videos schlängelt. Ja, ich bin gespannt, wie das wird. Zwischendurch arbeite ich übrigens.
Achso, du meinst jetzt unter den Tage oder Wochenende?
Ja, zwischen all diesen Dingen, ja.
Ich nicht, auch. Ja, ist immer so relativ. Also ja, ist schon Arbeit, aber ich denke mal, ich arbeite weniger als du. Egal.
Ja, ich habe halt, mir macht beide meine Arbeit Spaß, aber es ist natürlich, also alles Radfahrbusiness, was wir jetzt, worüber wir reden, ist natürlich auch teilweise Arbeit, aber es ist immer noch ein Nebenjob und ja.
Ich meine, guck mal, so gesehen verdiene ich ja mit dem, was wir am Wochenende gemacht haben, Geld. Und das ist eigentlich Arbeit, aber das ist für mich, das Wochenende war für mich reine Freizeit. Also
das ist doch schön.
Ja, ich habe jeden Moment genossen, das Filmen, das müde sein, das alles Mögliche und dann trotzdem.
Ja, Arbeit darf auch Spaß machen, ey.
Ja, genau. Da bin ich so krass dankbar für meinen Job. Also so, es fühlt sich fast kein Job nach Arbeit an. Klar hast du ein paar Money-Jobs, die sein müssen, aber der Großteil meiner Arbeit ist echt, also das ist wirklich, habe ich echt Glück gehabt, dass ich da reingerutscht bin.
Cool, das ist voll schön.
Ja.
So als kurzes vielleicht auch Recap zur letzten Folge, die wir mit Chris aufgenommen haben über Trailrunning. Danke für eure Kommentare und für das Feedback und natürlich irgendwie, ich war so ein bisschen, dachte ich nach der Folge, oh Gott, jetzt haben wir ganz schön geraged, also
ja,
ganz schön geschumpfen. Bestimmt fühlen sich jetzt manche Leute so bisschen auf den Fuß getreten oder verstehen das eine oder andere anders als wir. Oder natürlich ist mir schon auch klar, dass die Leute, die jetzt hier unseren Podcast hören, die wollen uns jetzt nicht ans Bein pissen. So. Zumindest niemand muss sich ja diesen Podcast anhören. Also ihr macht das ja alle freiwillig.
Aber genau, ich wünsche mir aber auch, also ich hatte die Befürchtung, dass durch unsere Polarisierung, die wir da vermeintlich betrieben haben, auch kritische Kommentare kommen. Und ich habe es mir auch ein bisschen erhofft, ehrlich gesagt. Also weil ich will Feedback haben.
Nein, jetzt ermutige die doch nicht, dass sie... Ja. Ich will Harmonie.
Ich will schon Harmonie, aber das schließt ja keine Diskussion aus. Also man kann ja trotzdem anderer Meinung sein. Und ich will ja Input von anderen, sonst wäre ich ja engstirnig irgendwann.
Ja.
Sonst wäre ich der grumpy old man. Okay, hey, wir sehen uns wahrscheinlich erst wieder in 2 Wochen und hören uns wahrscheinlich vielleicht auch erst dann, oder?
Ja, let's see. Spätestens nach Into the Vault gibt es auf jeden Fall wieder viel zu erzählen. Und so langsam kriege ich auch ehrlich gesagt mega den Stress mit TCA. Mhm. Es ist ja jetzt echt nicht mehr lang.
Mhm.
Und ich habe meine Route noch nicht optimiert. Mhm. Und es ist Ende des Semesters. Ich muss auch noch 12 Bachelorarbeiten korrigieren vorm TCA. Und boah, es ist gerade ganz schön viel alles.
Mhm. Kann ich dir was abnehmen, so viele Bachelorarbeiten?
Nee, ich würfel die Noten nicht.
Nein, das machen wir nicht.
Nein, ich mache das schon alles pflichtbewusst und eigentlich auch gerne. Ich brauche nur die Zeit.
Ja, ja, Zeit ist immer ein Problem. Alright, hey, dann bis
bald.
Ja. Ich mache jetzt aus.